Ihr Lieben, nicht selten hören wir von Feinden des Glaubens. Ist auch unbestreitbar biblisch, weil davon spricht die Schrift. Hält dich auch wach, muss ich sagen. Wachet auf. Hält dich auch wach, wenn du darauf achtest. Feinde vom Glauben, Feinde der Gemeinde. Das zeigt auch, dein Glaube kommt nicht von alleine. Aber bitte Vorsicht. Die Welt außerhalb der Kirche stellt sich nicht immer als bitterfeindlich dar. Manchmal präsentiert sie zich ook als freundlich, fast gläubig. En dat is wirklich schön. We hebben Brüder und Schwestern im Glauben, aber es gibt auch Freunde der Gemeinde. Und darum geht es heute Abend. Davon haben wir gelesen. Und ich habe es auch als Text für die Predigt gewählt. 2. Mose 18, eine freundliche Erzählung, die man mit einem Lächeln liest. Was für eine milde Atmosphäre. Wie sympathisch, wenn du das liest. So ganz en gar anders als das Kapitel, was danach kommt. 2. Mose 19, mit dem Gewalt und Feuer der Sinai. Das ist ein Kapitel, wenn du das liest, du haltest den Atem an. Da gibt es nicht weniger als eine Gotteserscheinung. Und es kann eigentlich nicht anders, ein Mensch reagiert darauf mit Herzklopfen. Gott erscheint. Und gibt seine Gebote. Wir haben heute Morgen etwas davon gespürt, hoffe ich, was das alles bedeutet. Gott erscheint, dafür kann man schon zittern. Auf jeden Fall, wenn du sagst, zittern, ist doch auch mein Vater. Auf jeden Fall, ein bisschen schüchtern hört man so ein Kapitel schon. Aber dieses Kapitel geht ihm voraus. Das wirkt eigentlich wie eine Art Gegengewicht. Klar, Gott gibt auch hier Richtlinien, aber er macht es viel weniger direkt, meer, sag mal, via-via. So wie der eine Mensch den anderen Weisheit lehrt. Ja, es geht hier sehr menschlich zu, aber auch darin ist Gott präsent. Was er das eine Mal als Geschenk von oben auf sein Volk herabkommen lässt, schickt er das andere Mal von der Seite. Und wir danken Gott für beides. Also, er wirkt an uns von oben und von der Seite. Und das ist, worüber wir hier reden. Das ist das Thema heute Abend. Ist spannend, oder? Dass die Welt manchmal de Lehrer der Kirche ist. Kann das sein? Und Lehrer, ohne dass die Kirche ihre Eigenheit verliest. Von beidem legt dieses Kapitel ein bewegendes Zeugnis ab. Schauen wir mal. Exodus 18 lässt sich ganz einfach in zwei Teile gliedern. De eerste teil geht van vers 1 bis 12 en de tweede ab 13 bis 27. Beide teile bequem auf zwei Tage aufgeteilt. Schau mal vers 13. Am nächsten Tag tat Moses dies und das. Das ist die Gliederung. Und auch inhaltlich sind es zwei verschiedene Teile, die nebeneinander und auch ein bisschen gegeneinander stehen. Zusammen berichten sie über einen Austausch zwischen Mose und Jethro. Im ersten Teil ist Mose der Gebende und Jethro die empfangende Partei. Und im zweiten ist es genau umgekehrt. Dann ist es Jethro, der gibt und Mose, der empfängt. Das sind die beiden Punkte. Zuerst der erste Teil und dann der zweite. Über den Anlass der Begegnung von Moses und Jethro möchte ich nicht so viel sagen. Vers 2 spielt auf einen Ehestreit an. über den wir nur wenige Details kennen. Ihr wisst schon, denke ich, Mose hatte die Tochter von Jethro geheiratet, Zipporah, als er in Midian war, als Flüchtling. Er hat sich auch mitgenommen nach Ägypten. Aber ja, kannst du dir vorstellen, kleine Kinder, Ehe, natürlich gab es dort Spannungen. Immer wieder musste sich Mose mit dem Farao streiten. War es das vielleicht? Jeden Tag diese Spannungen? Es gab ook nog etwas Spezielles, wenn du meer wissen möchtest, lees mal 2. Mose 4. Das ist ganz spannend. Wie dem auch sei, es kam leider zu einer Abkühlung, zu einer Scheidung sogar. Er schickt sie weg. Das ist ein Begriff für Scheidung. Jeder, der seine Frau wegschickt, wir kennen alle solche Passagen vom Evangelium. Die Lutherbibel macht das nicht ganz klar, aber ja, es geht vermutlich um eine Scheidung. Aber diese Scheidung, interessant, damit wollte Vater Jethro offenbar nicht abfinden. Das wollte er nicht. Und hier bringt er seine Tochter mit ihren beiden Kindern zurück zu Mose. Zu einem günstigen Zeitpunkt. Denn Mose war nicht nur mit seinem Volk wieder in die Nähe von Midian gekommen, aber ich denke so, er muss auch ganz gut gelaunt gewesen sein und enorm dankbar für all das Gute, das er vom Herrn erhalten hatte. In dieser Hinsicht ist Jethro ein ausgezeichneter Psychologe. Ein günstiger Zeitpunkt für einen Versöhnungsbesuch gab's wohl nicht. Nun, das Treffen kommt zustande, ganz nach östlicher Etikette natürlich. Jethro nimmt mit seinem Schwiegersohn im Zelt Platz. Und dann beginnt Mose zu erzählen, ausführlich zu erzählen, wie der Herr gegen Pharao und die Ägypter gehandelt hatte zugunsten Israels, auf welche Schwierigkeiten sie auf ihrer Reise gestoßen waren und wie sie der Herr mächtig alle errettet hat. Vers 8. Klar, hier ist es eindeutig Mose, der gibt. Und zwar das Schönste, was er zu geben hat. Die Geschichte, besser die Verkündigung der Erlösung, was der Herr rettend für sein Volk getan hat und tut. Und das fühlt ihr es? Genau das ist der Reichtum der Kirche, alle Jahrhunderte hindurch. Wie Petrus das in der Apostelgeschichte sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und dann beginnt er auszuteilen. Petrus, dann beginnt er die Kräfte Christi auszuteilen, wie sie im Evangelium vorkommen. Das Geschenk, das auch wir als Gemeinde jedem anbieten dürfen, der hören will. Mose schenkt, Jethro empfängt. Und dann lesen wir, so schön, Vers 9. Und Jethro freute sich. Er freute sich wirklich, dass der Herr Israel so viel Gutes getan hatte. Und dass er es aus der Hand der Ägypter gerettet hatte. Jethro kommt sogar zu einem wunderschönen Lobpreis. Hast du das gedacht? Jethro, dieser Mann aus dem Heidenland. Er kommt zu einem Bekenntnis. Gelobt sei der Herr, dass er dich aus der Gewalt der Ägypter und des Pharaos errettet hat. Dass er das Volk von der Unterdrückung befreit hat von den Ägyptern. Von denen ihr mit solche Verachtung behandelt wurdet. Jetzt sehe ich, sagt er, jetzt sehe ich, dass der Herr mächtiger ist als alle anderen Götter. Vers 10, vers 11. Und dan sagt Jethro, so stelle ich mich vor, ganz begeistert, dann sagt er, Mose, darauf trinken wir. Darauf trinken und essen wir. Achtung, ein solches Mahl war damals zugleich ein Opfermahl, so wie zum christlichen Mahl ein Tischgebet gehört. sodan als eine Offergabe. Dadurch wurde das Essen zu einem Mahl vor Gott, wie es heißt in Vers 12. Aaron, damals noch kein Priester, Aaron und die Ältesten, alle wurden eingeladen. Jetzt eine Frage. War Jethro nun zum Glauben gekommen an dem Herrn? So wird es manchmal dargestellt. Aber Gemeinde, wir sollen, habe ich gelernt, wir sollen wohlwollende Menschen nicht zu früh annektieren, sie nicht für uns vereinnahmen. Schon öfter in de Bibel, besonders im Alten Testament, trifft man auf Menschen, sie rühmen Gottes Namen und glauben, dass es keiner größeren gibt als ihn, ohne zum Glauben zu kommen. En nimm mal zum Beispiel Darius, de Medier. Wie hat den Gott des Himmels gepriesen? Lies es mal in Daniel. Als Daniel unversehrt aus der Löwengrube kam. Dennoch kann man nicht sagen, dass Darius dadurch zum Glauben gekommen ist. Nein, Jethro ist, sag mal, ein Freund, nicht ein Bruder. Denn ja, Jethro legt zwar ein schönes, aber kein persönliches Bekenntnis ab. Hast du das gemerkt? Gelobt sei der Herr, der dich gerettet hat. Nicht der mich gerettet hat, oder der uns gerettet hat. Und ja, mit weniger kommt der persönliche Glauben nicht aus. Glauben ist kein Bekenntnis, dass Gott gut zu anderen ist. Glaube fragt, was ist dein Halt? Dein einziger Trost in Leben und in Sterben. Sicher, Mose und Jethro waren zusammen beim Opfermahl. Das Opfer ging sogar von Jethro aus. Hier, Vers 12. Es war, sag mal, Jethro, der das Tischgebet verrichtete. Aber dann heißt es, interessanterweise, brachte Gott ein Brandopfer. Und wieder, sie aßen vor Gott, nicht vor dem Herrn. Nicht für Jahwe. Was soll das denn, sagst du? Gott is der Herr. Der Herr is Gott, oder? Jawohl, aber die Bibel, oft bringt sie mit diesen beiden Namen eine feine Nuance. Herr, wissen wir, Jahwe, is der Bundesname. Gott hat einen Personennamen. Persönliche Namen. Strikt begrenzt auf Menschen, die ihren Bundesgott fürchten und ihn dienen. Fürchten und dienen. Und Gott wird immer verwendet, wenn Israel Menschen begegnet, die zwar mit dem Glauben sympathisieren, aber nicht in eine persönliche Beziehung zum Herrn stehen. Herr ist der Name im Geschwisterkreis, Gott im Freudeskreis. Das weißt du, oder? Und du tust sicher oft das Gleiche. Mit Menschen, die man nicht oder nur ein bisschen kennt, sprichst du ein bisschen einfacher über Gott. Zumindest, wenn du von ihm sprichst. Herr, ich weiß nicht, ob ihr das so einfach sagt, aber Herr klingt dann zu intiem. Mein Herr. Mit diesem Namen bist du auch ein bisschen verletzlich. Es ist der Name, den ihr für euch reserviert, wenn ihr unter euch seid. Und darin geht uns die Bibel voran. Um die Gemeinde, die den Herrn fürchtet, gibt es einen Kreis von Gottesfürchtigen. Man findet zum Beispiel in die Apostelgeschichte immer wieder die Kreis von Gottesfürchtigen. Die Gottesfürchtigen kommen zu die Predigt von Petrus, kommen zu die Predigt von Paulus. Sympathisch, wohlwollend. Dennoch auf Distanz. Und zu diesem Kreis gehörte Jethro. Übrigens ist mir aufgefallen, diese beiden Namen, Herr und Gott,
sind gleichmäßig auf die beiden Teile dieses Kapitels verteilt. Im ersten Teil, in dem Mose Jethro begeistert mit der guten Nachricht über die Befreiung aus Ägypten, überwiegt der Name Herr. Während im zweiten Teil, in dem Jethro dem Mose Ratschläge gibt, ist es fast immer wieder Gott. Das ist interessant. Das kann kein Zufall sein. Jethro als Freund, nicht als Bruder. Denn pass auf, er kehrt einfach wieder heim. Vers 27. Er schließt sich nicht dem Volk an, das befreit wurde. Und hochinteressant, im weiteren Verlauf der Geschichte stoßen wir auf eine Fortsetzung davon. In 4. Mose 10. Wir haben es kürzlich gelesen. Kannst du es erinnern? Was war die Fortsetzung zwischen Mose und Jethro? Mit Jethros Sohn. Mit dem Hopab. Dann bittet Mose sein Schwager, geh mit uns. Es wird dir gut bei uns gehen. Denn der Herr hat Israel Gutes versprochen. Weißt du nog? Nein, sagt dann Hopab. Nein. Dieser Sohn von Jethro. Nein, ich will in mein Land zu meiner Verwandtschaft gehen. Ohne einen Grund dafür zu gehen, lehnt er Moses Einladung vorerst ab. Genauso wie es deinem freundlichen Nachbar tun kann, wenn du ihn einlädst, einen Gottesdienst zu besuchen. Nein, sagt er. Oder, wir sind hier in Österreich, schau mal. Was bedeutet schau mal? Nein. Manchmal nein. Ja. Mose hält nog een wenig durch, muss ik zeggen. Du, Hopab, man, du kennst den Weg so gut. Durch die Wüste, du könntest unsere Augen sein. Aber wir hören kein Antwort mehr. Und von der Tatsache, dass wir ein bisschen später von diesem Wolk hören, der Israel den Weg dann zeigt, schließen manche Ausleger, dass Moses Schwager bleibt, dass er blieb bei seiner Weigerung. Ich muss sagen, ich bin persönlich ein bisschen vorsichtiger, denn surprise, surprise, später werden die Nachkommen Hobabs zu den Stämmen Israels gezählt, wie wir lesen im Richterbuch. Könnte sein, hè? Dass er dann doch gekommen ist. Womöglich sloos er später an. Aber das Bekannte, komm, geht mit uns, tut was wir tun, aus Psalm 122, das stößt bei Jethro und seinem Sohn hier noch auf taube Ohren. Schade eigentlich. Schade, so ein netter Mann. Erkennst du es? Ja? Wir haben diese Neigung, die haben wir doch auch noch. Freunde im Bruderkreis anziehen und Freundinnen innerhalb der Schwesterschaft. Ist übrigens kein schlechter Trieb. Und wir beten auch für sie, dass der Herr sie zum Glauben bringt, in die Gemeinde bringt. Und es kann zu einem Sondertrauer werden, wenn das nicht passiert. So wie Eltern trauen, um ihr Kinder kennen. Ja. Was würde unser Herr damit meinen? Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit viel mit dieser Frage gerungen. Und ich tue es noch. Was würde unser himmlischer Vater damit meinen? Will er uns was leren? Will er uns vielleicht leren, solche Leute loszulassen? Und sie ihm zu überlassen? So wie ob sie eintreten oder nicht eintreten, was geht euch das an? Folgt ihr mir? Ihr wisst, wen ich jetzt zitiere, hè? Wen zitiere ich hier? Unser Herr Jesus, in zijn antwoord aan Petrus, der nach Johannes fragt. Was wird aus ihm worden, Herr? Das geht dir wirklich nichts an, lieber Petrus, sagt der Meister. Zo ongeveer. Mose gibt Jethro das wertvollste, was die Gemeinde zu bieten hat, das Evangelium. Und Retro schätzt das Geschenk. Er lobt es in den höchsten Tonen, bleibt aber zugleich auf Distanz. Er nimmt das Geschenk nicht sichtbar an. So könnte man den ersten Teil hier zusammenfassen. Aber dann kommt Vers 13 der nächste Tag. Mose, nach dem Feiertag, Mose geht wieder an die Arbeit. Er übt das Recht aus, verkündet die Regeln und Vorschriften Gottes und ja, ermittelt so in Streitfragen und alles, was dazugehört. Und von früh morgens bis spät abends stehen die Leute um ihn herum. Ein 12 Stunden Arbeitstag. Jethro, der alte Mann, steht was später auf. Und Stab in der Hand, so stelle ich mich vor, so schlendert er nach dem Frühstück zu Moses und beobachtet die Menschenmenge. Er schüttelt sein Waisenhaupt. Mann, 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 so wirst du ganz verwelkt. Vers 18. Ja, erschöpft, sagt eine Übersetzung, müde ein andere. Aber interessant, Jethro verwendet ein Wort, das an eine Pflanze erinnert, die kein Wasser bekommt. Man ist ein Wüstenbewohner oder man ist es nicht. Völlig verwelkt, lieber Schwiegersohn, völlig verwelkt wirst du. Warum machst du das alles doch alleine? Moses' Antwort ist enthüllend. Was für eine Selbstüberschätzung. Er sagt, warum? Weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Weißt du, Pfarrer, die sich keine Ruhe gönnen, sagen manchmal auch solche Dinge. Das ist die Gefahr in unserem Beruf. Wir handeln in Namen Gottes, aber wenn wir nicht aufpassen, dann bringen wir uns zu nah an Gott. Kennt ihr allmächtige Schlummer noch Schlaf? Wir denken auch, es geht ohne. Ist Gott unverzichtbar? Wir denken, wir sind es auch. Ein gefährlicher Irrtum, ich weiß wovon ich rede. Aber wir bemerken es nicht. Auch Moses war fest davon überzeugt, zo zal het zijn. Aber das ist das Schöne hier. Dann ist da der Außenseiter Jethro, der weise Jethro. Jethro schenkt Moses, so geht es jetzt. Und sein Geschenk ist Weisheit. Die Weisheit zu delegieren. Daarin war das kirchliche Amt tatsächlich nie besonders stark, muss ich sagen. Nicht im Mittelalter und auch leider nicht nach der Reformation. Dann, was ist das Ziel des Amtes eigentlich? Was ist das Ziel? Die Menschen daran erinnern, dass jeder seine Gaben gebraucht. Und was ist jedoch die Praxis? Alles selbst machen. Ich sehe es überall. Auch in Österreich. Der Pfarrer macht das. Ist das Herrscherei? Nein, das glaube ich nicht. Es liegt, und das ist schon tragisch, es liegt, glaube ich, an einem übertriebenen Verantwortungsgefühl. Jethro empfiehlt, unterscheiden, lieber Moses, unterscheiden, immer unterscheiden zwischen wichtiger und weniger wichtige Dingen. Behalte das eine für dich und delegiere das andere. Ein exzellenter Rat. Und ganz einfach. Wahnsinn, dass jemand von außen nicht sowas einfach ankommen sollte, oder? Aber manchmal ist der Blick von außen nüchterner als der Blick von innen. Betriebsblindheit. Eine Krankheit, an der die am meisten Betroffenen zuerst erkranken. Moses war es auch, betriebsblind. Und es war Jethro, der das erkannte. Siehst du, wie heilsam dieser Freundeskreis um die Gemeinde herum ist? Sie sind es, die von außen wohlwollend zur Gemeinde schauen und konstruktiv auf ihre Fehler hinweisen. Is das eigentlich nicht wunderbar vom Herrn geregelt? Wie es im alten Israel zwischen Tempel und Straße ein Vorhof gab, so steht dieser Ring von Gottesfürchtigen, ich nutze immer wieder diesen Begriff aus dem Apostelgeschichte, diesen Ring von Gottesfürchtigen zwischen Kirche und Welt. Ein Ring um die Kirche hin. Und die Gemeinde und dieser Kreis von Sympathisanten stehen in einem besonderen Verhältnis zueinander. Einerseits, die Gemeinde gibt diesem Kreis das Wertvollste, was sie hat. Das Evangelium. Das wird gehört. Ohne dass wir wissen, was sie damit machen. Schön, es interessiert sie. Aber machen sie es sich auch wirklich eigen? Immer die Frage, die Missionsarbeit. Und auf der anderen Seite, diese Freunde schenken der Gemeinde eine Fülle von Weisheit, von praktischem Know-how, womit man was machen kann. Und liebe Gemeinde, darin liegt, glaube ich, eine doppelte Aufforderung zur Bescheidenheit. Erstens, die Kirche bringt das Evangelium, die Gemeinde, nicht ich. Nicht nur ich, meine ich. Die Gemeinde bringt das Evangelium in die Welt. Aber sie kann sie nicht zum Glauben bringen. Das muss der Heilige Geist doen. Denn es ist sein Evangelium. Er macht damit, was ihm gefällt. Niemals wird die Kirche zum Chef über das Kostbaarste, was sie hat. Denn das Evangelium bleibt immer Lehngut. Ein Lehngut. Und wenn wir das richtig verstehen, dann werden wir demütig, wirklich demütig. Und wir beten, dass es Gott gefallen mag, unser Evangeliumswerk so zu segnen, dass auch andere zum Glauben kommen. Und der zweite Grund für Bescheidenheit, die Gemeinde bekommt eine Menge Weisheit von außen. Zumindest, wenn sie bereit ist zuzuhören. Bei Mose war das erfreulicherweise der Fall. Ja. Mose sagt vers 24. Mose hörte auf die Worte seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Ich weiß nicht, ob es hier veel Leute sind, die alles machen, was ihr Schwiegervater. Maar ze zeiden, aber Mose tat alles, was er sagte. Er sagte also nicht, was hattest du dann mir zu sagen? Ich habe das Evangelium, ich brauche deine Weisheit nicht. Nein, Mose hörte auf die Worte seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Sollten wir als Gemeinde so auch nicht zuhören auf das, was einfühlende Fremde mit guten Absichten zu uns sagen? Zum Beispiel in der Missionierung. So sollst du das doch nicht machen. Das kann anders und besser aussehen. Denk daran, liebe Gemeinde. Uns wurde das Evangelium gegeben. Aber wir haben nicht für uns die Weisheit gepachtet. Wie schön wäre es, wenn so ein Kapitel diese heilsame Wirkung auf uns hätte. Von wahrer Demut. Als Christen haben wir Brüder und Schwestern, Geschwister, aber auch Freunde. Auch die sind ein Geschenk Gottes, mit der Weisheit, die wir von ihnen lernen können. Vergessen wir aber nie, die Geschichte von Gottes großen Taten zu erzählen. Das ist der Grund, warum wir mit Psalm 122 angefangen haben. Komm, geh mit uns und tue, was wir tun. Damit freuen wir uns über das Wunder des Gottesdienstes, indem wir die gute Nachricht hören dürfen. Vergiss nie, um solche Interessierten es herzlich zu erzählen. Denn es ist so wertvoll, dass es eigentlich alle Weisheit der Welt übertrifft. Folgen wir miteinander dem Beispiel von Mose, die wir von der Befreiung mit soviel Wärme haben erzählen hören. Lasst uns mit der gleichen Begeisterung das Evangelium weitergeben. In Kematen, in Pieperbach, in Tening, in Neuhofen. Advent mag hier, Advent mag da. Und überlassen wir es dem Herrn, was er damit tun will. Amen.